Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die in der Lage sind, Stadien mit über 50.000 Menschen zu füllen. Doch stellt sich die Frage, liegt dieser Erfolg primär an der musikalischen Qualität oder vielmehr an der medialen Inszenierung der Person auf der Bühne? Eine schöne Stimme allein genügt längst nicht, um eine derart breite Öffentlichkeit zu erreichen. Zwar ist musikalischer Geschmack subjektiv, aber wir können darüber nachdenken, ob es in der Popmusik tatsächlich um die Musik geht oder um die Persönlichkeit, das Image, die Aura der Interpretin bzw. des Interpreten. Und ein weiterer Gedanke drängt sich mir auf. Wird ein Song zum Hit, weil er von einer bestimmten Person gesungen wird, oder wäre er in anderer stimmlicher Interpretation womöglich unbeachtet geblieben? Oder anders gefragt, wie viel des Erfolgs eines Songs ist dem Künstler, der Künstlerin geschuldet und wie viel der Komposition an sich? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich wie immer einen kompetenten Gast eingeladen und Musik von einem der prägenden Popkünstler der 1990er Jahre ausgewählt. Robbie Williams. Mit weltweit über 77 Millionen verkauften Tonträgern, 18 Brit Awards, mehr als jeder andere britische Künstler und einem Eintrag im Guinness Buch der Rekorde für den Verkauf von 1,6 Millionen Konzerttickets an nur einem Tag zählt Robbie Williams zweifellos zu den faszinierendsten Phänomenen der jüngeren Popgeschichte. Seine musikalische Laufbahn begann im Alter von 16 Jahren als Mitglied der erfolgreichen Boyband Take That. Nach 6 Jahren verließ er die Gruppe und veröffentlichte 1998 sein erstes Soloalbum Life Through a Lens, mit dem er den Grundstein für eine bemerkenswerte Solokarriere legte. Einer der zentralen Titel dieses Albums ist Let Me Entertain You, ein energiegeladener Song, der sich als Markenzeichen seiner Live-Auftritte etablierte und mitreißende Dynamik, charismatische Interpretation und musikalisches Handwerk vereint.
Last to shop
Christian Seitz ist Produzent und Techniker. Er war fast 10 Jahre lang Berater des Weltchefs von Universal Music in London. Er hat nicht nur in den Abbey Road Studios aufgenommen, sondern auch in Mark Knopflers British Groove Studios. 2 Classic Brit Award Nominations bekam er mit dem Tenor Noah Stewart und außerdem erhielt er bisher 86 Gold- und Platin Awards aus 27 Ländern.
Ist wahr.
Aber es ist immer so irgendwie, das ist unfassbar, oder?
Das weiß nicht, ob das ein Thema ist, aber das muss dein Ziel sein, das musst du wollen. Weil ich kenne sehr viele österreichische Musiker, deren Ziel ist es, wenn ich sage, was ist dein Traum, einmal in die Top 10 in den österreichischen Charts zu kommen. Mhm. Und wenn das dein Ziel ist, wirst du auch nicht es ist, wo du dein Ziel steckst. Und da muss man schon ein bisschen entweder einen Schuss haben oder eben einen Grund, eine Berufung. Ohne einen Erfolg hier machst du nicht den Schritt ins nächste Land, was für Österreicher immer Deutschland ist. Und ohne Erfolg in Deutschland nimmt dich ein Engländer nicht wahr und dann kriegst du drüben gar keine Chance mal. Und da gehört dann immer der Glücksfaktor dazu. Und das kann man nicht planen, eine Nummer 1 Hit. Aber wieder, wenn ich das sagen darf, das ist eine spirituelle Komponente. Und da sind wir dann bei Robbie Williams. Ja. Das sind Leute, die haben eine ganz große Vision. Eine so große Vision, dass sie für Normalos oft als völlig abgehoben, größenwahnsinnig rüberkommen. Ja. Aber die haben einen Deal mit dem Universum, wenn wir die Geschichte von Robbie Williams, wenn wir gleich einsteigen können in Robbie Williams.
Ich habe von Let Me Entertain You keine einzige ernstzunehmende Coverversion gefunden. Warum? Traut sich da niemand drüber?
Zu Recht. Es gibt ein paar so Songs, ich wundere mich immer, wenn bei Castingshows jemand I Will Always Love You covert, das Don't Touch It, das kann man nicht besser machen, als Whitney das getan hat. Und Let Me Entertain You ist ein Song, der wurde ihm auf den Leib geschrieben oder er hat ihn ja mitgeschrieben. Er hat ihn selber eigentlich. Also er war ja auch ein Schicksal, dass er diesen sehr charismatischen Co-Writer und Co-Produzenten Guy Chambers hatte und dass dann die Branche das Gute, die tollen Kompositionen immer dem Guy Chambers zugeschrieben hat. Es ist aber sehr viel von Robert. Die waren ein geniales Team wie Lennon McCartney, die sich wirklich befruchtet haben, die einander verstanden haben, die miteinander auf Urlaub gefahren sind und die wirklich, wirklich großartige Songs geschrieben hat. Nur er bringt das auf der Bühne rüber wie ein wildes Tier. Ja? Und wenn man diese Auftritte an seinem Peak in England sich anschaut, wo so 250.000 Menschen im Publikum ihm sich unterwerfen, ja, und das hat auch viel zu tun gehabt mit seinem Drogenüberkonsum, mit diesem völligen auf Coke sein und keine Hemmungen kennen, was angekommen ist. Und wer ihn dann erlebt hat, als er, nachdem er seine Frau kennengelernt hat, seine ersten Konzerte clean gegeben hat, da war ein kleines Hascherl im Vergleich. Und er musste das erst lernen, jetzt wieder zu seiner alten Energie zurückzukommen, funktioniert auch nicht mehr weltweit. Ja. Österreich und Deutschland und Australien sind sehr großzügig zu ihm. In England wurde er schon ein bisschen fallen gelassen.
Naja, er sagt doch in Interviews, dass die englische Presse ihn besonders negativ behandelt hat. Und das kennen wir auch von David Beckham.
Ja.
Ist das, weißt du das aus deinen internationalen Tätigkeitsfeldern, dass das wirklich so ist? The Sun, The Mirror und all diese Zeitungen, die Leute zerfleischen?
Dort gilt sehr viel Credibility und da musst du als Band dich hocharbeiten aus dem Dreck und aus armen Verhältnissen kommen und so. Und er hat halt aus einer Boygroup heraus gestartet und Boygroups werden immer irgendwie von der krediblen Presse verachtet. Ach, das war der Boygroup-Typ und dann hat er die Boygroup verlassen und dann waren seine Drogenexzesse bekannt. Also er wurde am Anfang schwer unterschätzt. Und es war auch nicht einfach. Er hat ja erst dieses Single mit dem George Michael gemacht und es war nicht gleich seine erste Solo-Single ein Riesenerfolg. Es waren schon 3 Nicht-Erfolge da und Angels war der allerletzte Versuch. Und das war dann, und da sind wir bei dem Thema, es muss halt der richtige Song, denn dass diese Leute bei der Plattenfirma, und ich kenne wenige gute, es ist halt so ein cooler Job, A&R, Artist and Repertoire, und deren Aufgabe ist es eigentlich, die richtigen Künstler mit den richtigen Songs zusammenzubringen. Und da gab es also Legenden wie den Clive Davis, der die Songs für die Whitney Houston ausgesucht hat, der die Alicia Keys gesigned hat, der die Voraussicht hatte zu wissen, eine Alicia Keys braucht keine fremden Copyrights, die kann selbst großartige Songs schreiben. Aber eine Whitney Houston, eine Weltklasse-Sängerin, hatte nicht die Komponisten-Skills. Aber dann zu wissen, was passt ihr, was fordert ihre Stimme bis an die Grenze, wie beleidigt man nicht ganz ihre Black Community, crossed aber trotzdem over zu dem weißen Publikum, das du gebraucht hast. Was geht international? Wie musst du Songs aussuchen, dass der auch über den Teich schwappt und in England und in Deutschland funktioniert? Und das war halt eine Legende, der lebt immer noch, der ist 93 oder so. Mhm. Und der hat dieses Ohr gehabt. Und beim Robbie Williams war erster Beweis, er war der gleiche geile Typ, schon 3 Singles lang und es hat nicht gezündet. Und dann kommt der eine Song, der connected mit den Leuten. Das hat oft mit dem Text zu tun. Ich gebe ein ganz profanes Beispiel aus Österreich heraus. Dieser Song, der größte Hit von Gary, den ich nicht produziert habe, Ein Stern, der deinen Namen trägt.
Also von Gary Friedle.
Von Gary Friedle, vom DJ Ötzi. Dieser Riesenhit. Da hat die Plattenfirma an die 10.000 Mails und Briefe gekriegt von Leuten, die diesen Song mit einem verstorbenen Verwandten assoziiert haben. Der Stern, der deinen Namen trägt, das konnte man nicht planen. Ja? Das war ein Ötzi-Song wie viele andere. Und dass das dann so resoniert, das sind die Dinge, wo du auch Glück brauchst. Mhm. Aber das Glück hat man nur so lange oder der Zufall, solange man noch ein Unbekannter ist. Also es gibt den Spruch, du hast ein Leben lang Zeit für deinen ersten Hit, aber dann nur ein paar Monate für deinen zweiten, weil sonst bleibst du ein One-Hit-Wonder. Ja? Mhm. Und der Druck, den kenne ich von uns selbst, als unsere großen Erfolge losgingen und die Plattenfirmen dir dann große Vorschusssummen zahlen, dann ist auf einmal diese Erwartung da, die nächste Single muss wieder ein Hit sein. Und wehe, es ist einmal eine kein Hit, dann wirst du schon in Frage gestellt. Und da fängt dann der für die Produzenten, für das Team und auch für den Künstler, und dem ist nicht jeder Künstler gewachsen, da fängt das Stress dann an.
Ja, es erinnert mich ein bisschen, es ist eine völlig andere Branche, aber wenn du eine Haube hast oder einen Stern als Restaurantleiter, dann ist es toll, aber du musst es dann halten und alle erwarten die zweite Haube und so weiter. Also noch einmal ganz kurz zurück, keine Coverversion von Let Me Entertain You, ist das sehr schwierig zu singen?
Diskutiere ich
oder geht es nur um die Energie? Weil du hast von der Energie gesprochen.
Es geht um die Energie. Ich habe mehrere Robbie Williams Konzerte selbst erlebt. Du gehst dann raus wie auf einer Wolke. Ja. Das Gleiche gilt für denen, der hat sich sicher nicht hochgeschlafen. Also der ist nicht der rothaarige...
der Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Ja. Ich habe das letzte Konzert, das ich gesehen habe im Stadion, war er allein auf der Bühne, 2 Stunden
mit
lang.
Mit seiner Gitarre.
Mit seiner Gitarre und seinem Looper.
Genau.
Und ich bin hingegangen und ich bin ein Riesenfan, aber ich habe mir gedacht, das geht nicht. Also du kannst nicht ein Stadion 2 Stunden lang, ich habe mir gedacht, nach einer Stunde wird es langweilig. Wir sind da raus, wir haben uns bei der U-Bahn anstellen müssen, 2 Stunden, es war mir völlig egal. Ich war in einer so guten Energie aufgeladen. Mhm. Das kann der und das ist seine Person. Und das,
okay, aber das beantwortet die Frage schon zur Hälfte, weil wenn Ed Sheeran alleine ein Stadion füllen kann und Robbie Williams mit Let Me Entertain You so einzigartig ist, dann liegt es schon an der Persönlichkeit
des Interpreten. In dieser Größenordnung absolut, ja. Mhm.
Du hast Angels angesprochen. Ja. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the water. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Aber erzähl doch einmal, das ist ja der Song, der dich ja mit einem deiner Künstler verbunden hat, wie du dann Kontakt zum Management von Robbie Williams aufgenommen hast.
Ich hatte die Idee mit meinem großen Oberkünstler Patrizio Buanne. Wir hatten Riesenerfolge. In England, das erste, da war dieses, die Situation, das erste Album hat über 1 Million verkauft und wir hatten den Druck, jetzt in kürzester Zeit ein neues zu machen mit Royal Philharmonic Orchestra.
Mhm. Und, Entschuldige, ja. Dein Künstler, ich möchte es nochmal herausheben, ja, dein Künstler Patrizia Buane, ja, hat über 1 Million, ja, Tonträger verkauft.
Also das war eine sicher meiner mutigsten Aktionen. Ich habe damals mit Ötzi ordentlich Geld verdient und habe das statt in meine Kollegen in Porsches und so, habe ich wieder in Musik reinvestiert. Und mir einen Traum erfüllt, eine große Orchesterproduktion zu machen. Weil ich habe früher schon mit Christian Kolonowitz so als Tontechniker, als Assistent noch, VSOB, ich liebe Recordings mit Orchester und ich liebe italienische Musik. Und ich wollte, das war die Zeit, wo Rod Stewart The American Songbook gemacht hat und meine Vision war, The Italian Songbook zu machen. Ja. Und ich habe mir diese ganzen großartigen Songs rausgesucht aus den 50er Jahren, Il Mondo, Domenico Modugno, das sind alles riesen Dinger. Mir tolle Arrangeure gesucht, ein völlig, also nicht unterschätzter, der hat mehrfach die Festwochen eröffnet, aber im Ausland nicht gesehener, weil es ihm nicht so ins Ausland gezogen hat, Arrangeur Johnny Bertel, der dann wirklich mit mir gesessen ist und wir haben so gearbeitet wie Sinatra, weil Sinatra konnte auch keine Noten lesen, ich kann auch keine Noten lesen, aber Sinatra hatte eine ganz klare Vision, wie der Aufbau seiner Songs sein sollte, ja. Und damals war noch nicht so, dass man alles vorprogrammiert hat oder dass man schon gehört hat, da war viel Vertrauen. Ich kann ja dann auch nicht eine Partitur lesen. Manche Leute haben ja die Gabe, die Partitur zu lesen, das Orchesterarrangement und das schon im Kopf zu hören. Also es war ein Risiko und mir sind die Tränen geronnen. Wenn du 74 Mann Royal Philharmonic Orchestra in Abbey Road auf dein Risiko, habe alles ich bezahlt, das war eine 300.000 Euro Investition, dieses Album, auf Risiko, ohne Plattenfirma zu haben, dann haben die Plattenfirmen in Deutschland gesagt, cheesy Italiener. Mhm. Und dann habe ich beim England-Chef von Universal Music den Deal gekriegt. Der hat die Musik großartig gefunden und dann ging es wirklich ab. Wir waren in 7 Ländern in Dancing Stars, Stargast und haben über 1 Million von dem Album verkauft. Und fürs Zweite, es gab dann so eine kleine Kritik von Universal, wo sie gesagt haben, die Songs kennen nur ältere Leute. Versucht doch mit ihm auch 1-2 Songs reinzubringen, die more current sind. Ja. Und da war für mich ganz klar Angels. Und er kann das. Und,
auf Italienisch, wohlgemerkt.
Auf Italienisch, ja, ja. Mhm. Ganz genau. Weil das ist die einzige Art, don't fuck with Robbie Williams. Aber wenn man es in einen anderen Kontext bringt, auf Italienisch, dann ist man nicht mehr 1-1 vergleichbar. Und dann hat sogar noch eine romantischere Qualität, weil das liegt in dieser italienischen Sprache. Hab diesen Text schreiben lassen, den gab es nicht. Und normalerweise braucht man für sowas eine Genehmigung des Verlages. Und ich habe bis damals immer alle Verlagsgenehmigungen bekommen, weil die freuen sich, die wussten, das erste Ding hat 1 Million verkauft, das ist für die ja Geld. Da kriegt ja weder ich noch der Patrizio einen Cent, wenn das im Radio spielt, das geht voll an den Urheber, also kriegt man normalerweise die Genehmigung. Und ich habe auch gelernt, nicht zu früh anzufragen, sonst bringt man andere, mächtigere Leute auf eine gute Idee. Dann sagt der Verlag, es ist eigentlich geil, das auf Italienisch zu machen, rufen den Josh Groban an und der macht es. Ja. Mhm. Und dadurch war immer mein Ding, Rekord's mal und schick ihnen ein geiles Master, wo die sagen, das ist geil, das erlauben wir. Habe ich getan, also nur die Aufnahme, nur Angels hat 35.000 Euro gekostet. Ja. Und alles fertig und gemastert und für die Plattenfirma war schon ganz klar, das wird unsere Lead-Single und ich schicke das zum Verlag und sehe das als Formsache und die sagen, not permitted, ja. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, was das ausgelöst hat. Erst habe ich mich gar nicht der Plattenfirma sagen getraut. Dann habe ich musste es. Dann, die haben mich fast gewürgt. Die haben gesagt, wieso hast du nicht vorher angefragt? Dann habe ich ihnen meine Dinge erklärt. Dann haben die gesagt, naja, wir mit unserem Muskel, Lucian Grange Signing. Dann haben die beim Verlag angeklopft. Und dann hat der Verlag auch Universal gesagt, nicht erlaubt. Und dann war die letzte Chance, der Schreiber selbst, der Guy Chambers und der Robbie Williams, zählen mehr als der Verlag. Ja, der Verlag arbeitet für die nicht umgekehrt. Das heißt,
ja, aber der Verlag wird ja denen das überhaupt nicht erzählen,
eben,
oder?
Eben, so
das
ist es.
Das ist ja das Problem.
Genau das ist das. Der Verlag trifft eine Entscheidung und der Künstler weiß das in der Regel.
Und du hast dann den Künstler kontaktiert.
Und die letzte Ding war dann, wir müssen an den Robbie Williams ran. Und dann hat der Labelchef gesagt, also nicht der Universalchef, der Labelchef hat gesagt, ich kenne seine Manager gut. Ja? Und ich kann es ja versuchen, dem Manager zu bitten, dass er es dem Robbie Williams selbst vorspielt. Und das ist unsere letzte Hoffnung. Ja. Und sein Comment war, I think it's fucking great. Und dann hat der Verlag zurückgezogen. Dann haben wir last minute die Genehmigung gekriegt. Und ich meine, das hat mir den Arsch gerettet, weil ja, da zahlte die Plattenfirma nicht nochmal 35.000. Und vor allem das Problem war, das war schon dem Radio vorangekündigt und wartet auf die großartige Version von Un Angelo. Mhm. Und dann sagen die nein. er fand das einfach geil und hat's freigegeben. Mhm. Toller Typ.
Und so klingt's dann auch.
So klingt's dann auch. Da ist jetzt etwas, das gehört auch heute zum Thema und das ist traurig und darum versuche ich, manche Kollegen von mir sagen, der Christian redet schlecht über Österreich, überhaupt nicht. Ich will alle motivieren, Gas zu geben. Wir haben keinen guten Ruf in der Welt mehr. Wir hatten einen und wenn man von klassischer Musik spricht, ich habe ein Treffen mit dem David Foster gehabt. David Foster war mein Leben lang mein großes Vorbild, weil er ist, ich würde sagen, in den 80ern, 90ern und 2000ern der größte Produzent der Welt gewesen. 16 Grammys gewonnen und alle wunderbaren Platten von Natalie Cole bis Michael Bublé, Home, die ganzen großen Sachen. Also einer, der mit Orchester, mit Big Band umgehen kann, der aus dem Jazz kam, aber das komplett kommerzielle Ohr hat und dann mit Kenny G, was Jazzmusiker Fahrstuhlmusik nennen, produziert hat. Ein ganz großer und ich stehe es nicht an, ich würde das auch auf Englisch sagen, wenn das drüben gehört würde, eine große menschliche Enttäuschung in persönlichen Treffen. Und das ist eine, die sehr viele Leute mit ihm hatten. Und seine Begrüßung, er war so arrogant, seine Begrüßung war, oh, you are from Austria, is there a hit I should know? Und ich habe ihn, da habe ich noch gut gekontert, weil ich habe sein Buch gelesen und er hat gesagt, wenn er einen Toten wieder erwecken könnte, wäre es Beethoven. Mm. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, maybe, you know, da, 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 da. Und dann hat er sofort zurückgezogen und hat gesagt, okay, klassische Musik, no question, blah, blah. Aber what is the latest hit or most current hit? Und wir hatten seit dem Kommissar keinen. Ja. Das war wirklich das letzte Mal, Kommissar und Life is Life. Und wir haben den Ruf des schlechtesten Hitwriter-Landes in Europa. Ja, weil aus Finnland kommen Metal-Hits, Schweden schreibt jeden zweiten internationalen Hit. Shake It Off, Taylor Swift, kommt alles aus Schweden. Ja. Ja. Die Katy Perry, aus Schweden kommen 10 Nummer-1-Hits im Jahr international. Ja. Und aus Österreich kam seit 40 Jahren gar nichts. Nicht einmal was toucht. Ja. Und das ist schade, weil ich glaube nicht, dass wir hier weniger Talent haben als Schweden. Wir sind auch nicht kleiner als Schweden. Wir liegen sogar zentraler und sind nicht so remote wie Schweden. Wir haben nicht den Wunsch, das immer wieder bei der Vision ist, ob schreibe ich jetzt einen Song für Seiler und Speer oder schreibe ich einen Song mit der Hoffnung, dass der irgendwann zu Katy Perry gelangt. Und da verstehe ich jeden österreichischen Produzenten, der lieber für Seiler und Speer, weil das viel realistischer ist und auch ein Erfolg, ein Riesenerfolg. Die spielen Stadion, ja. Mhm. Aber ich würde mir so wünschen, dass es wieder diese Initiative gibt, dass wieder mehr Österreicher international denken, was ein zweischneidiges Schwert ist. Früher war es so, da gab es noch Plattenfirmen, die mit großen Marketingbudgets was tun konnten. Ja? Wenn du es schaffst, die zu überzeugen, das ist mir öfter und irgendwann ist das dann ein Selbstläufer, dann sagen die, der hat mehrere Hits gehabt, an den glauben wir. Keine Plattenfirma investiert heute einen Cent mehr in einen Künstler, der es nicht selber schon auf 100 Millionen YouTube-Views gebracht hat. Erst dann sind die überhaupt interessiert.
Ja, das ist immer der erste Blick, das leider. Wie viele Follower
so
hat man.
So ist es, ganz genau. Und da wird gar nicht, du brauchst die Musik gar nicht schicken, bevor die send us your socials und dann schauen sich die Zahlen an und das war's dann schon. Und das ist sehr schwierig. Ja. Und du hast halt heute auf der einen Seite wirklich eine Chance, die du früher nicht hattest. Du musst keinen Kopf bei einer Plattenfirma überzeugen. Du hast Zugang zur Welt übers Internet. Aber es werden 50 Millionen Songs pro Woche abgeloadet. Das muss man sich einmal vorstellen. Mhm. 50 Millionen pro Woche. Und du bist dann in einem Geschäft, das keine Auslage hat. Ja, die Auslage war früher das Marketing der Plattenfirma. Die hat dich als einen aus damals vielleicht 10.000 Songs ausgewählt und hat dich ins Fernsehen gestellt und hat dich ins Radio gebracht. Ja, das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt konkurrierst du 1:1 über Online-Medien mit 50 Millionen Leuten, die alle dieselben Möglichkeiten haben. Die haben alle ein vernünftiges Mikrofon, die haben ein Home-Studio, in dem du heute jederzeit einen Welthit machen kannst. Eine Billie Eilish hatte 200 Millionen Streams von Ocean Eyes, als sie 14 war. Da war keine Plattenfirma. Die Plattenfirma ist aufgesprungen, weil, als sie 200 Millionen Streams gesehen hat. Die hat was. Das kann man einfach nicht negieren. Und der Song ist jetzt nicht die Überkomposition. Mhm. Aber die Art, wie sie das interpretiert, resoniert mit unendlich vielen Teenagern. Ja. Ist halt etwas, was man, wenn man heute einen Künstler unter Vertrag nehme, was ich nicht mehr tue, sie nach ihrer Vision frage. Ja? Und da war zum Beispiel, also meine erfolgreichsten Künstler, ich meine, vom Gary und vom Falco habe ich nur engineert, nicht, aber das waren die zwei mit dem größten Denken. Ja? Der Falco, was sind wir, Burli oder Profi? Ja? Da war er First Class und sein Manager hat gesagt, muss man wirklich First Class Ticket buchen? Business Class ist doch auch gut. Horst, First Class or No Class. Also das war schon sein wirklich Big Thinking. Und schon, wer hat denn damals schon gerappt? Ja, also der sehr zukunftsorientiert, sehr groß gedacht. Und eine Ötzi-Geschichte noch einmal, als wir Hey Baby fertig hatten und angetestet haben und ich gesehen habe, wie das funktioniert, habe ich diese völlig für einen Österreicher größenwahnsinnige Vision gehabt, dass ich sage, Gary, mit dem Lied könnten wir es sogar schaffen, in England in die Top 20 zu kommen. Das war schon angerannt. Und der Gary sagt, was spielst denn du für ein Arsch? Oder, also wie geht's? Also ich so Gary, ja. Und ich sage, was ist los? Sagt er, und also, habe ich immer bis heute gemerkt, wer hat letztes Jahr Monte Carlo gewonnen, den Formel 1 Grand Prix? Sag ich, Schumacher. Ja, und wer war Zweiter? Sag ich, das weiß ich nicht mehr. Sagt er, siehst du das? Nur die Nummer 1 zählt. Und dann waren wir Nummer 1 in England. Und das war Gary, spirituelle Energie, ich schwöre dir das. Also da gibt sein Leben dafür. Also der Wahnsinn, also der will das. Und da muss ich jetzt noch eine Geschichte erzählen, weil sie ist lustig. Ich habe kein absolutes Gehör. Ganz wenige Leute haben ein absolutes Gehör. Heißt, dass ohne musikalischen Kontext jetzt jemand zu einem Klavier geht und ein D6 spielt und ich sage D6.
Ja, aber da möchte ich gerne dazu fügen, weil das so viele Leute glauben, dass das irgendwie von Vorteil ist. Ja? Das ist überhaupt nicht relevant. Ganz im Gegenteil, die Leute, die das haben, die leiden öfters.
Die leiden, natürlich.
Weil es oft einfach nicht stimmt oder weil es zu hoch ist oder zu tief ist und so. Also das ist keine großartige Errungenschaft, die man haben muss, um ein großartiger Musiker zu sein. Das wollte ich schon so oft sagen.
Schön, dass du das, danke. Weil jetzt, und ich habe ein sehr gutes relatives Gehör, sobald ich einmal, und er sagt, und jetzt kommt die Geschichte, die er angeblich mit jedem macht, ich war nicht vorbereitet drauf.
Der David Foster.
Er sagt Water, sage ich ja gerne, still or sparkling still. Dann schenkt seine Assistentin ein und gitscht die Flasche an das Glas und es macht Ging. Mhm. Und er sagt, das war ein D5 Sharp, aber 20 Cent zu tief. Hast du das auch gehört? Und dann bin ich natürlich völlig überfordert und sage, nein, das habe ich nicht. Und dann sagt er, oh, you ain't got perfect pitch. Und dann sage ich, I think I have very good relative pitch, but I haven't got perfect pitch. Und dann sagt der Mensch in den ersten 2 Minuten des Niedersetzens, siehst, ja, in einem einstündigen Termin, sagt er, das ist interessant, das geht vielen so wie dir. Ich verstehe nicht, wie man dann produzieren kann, weil das ist für mich so wie ein Fotograf, der farbenblind ist.
Mhm. Fuck. Die volle Watschen.
Die volle Kastration. Ja. Ja. Und dann denke ich mir, ich habe dir nichts getan. Ich komme hierher vom Weltchef vermittelt, weil er meint, ihr seid Kollegen, vielleicht könnt ihr irgendwie was. Und der kastriert mich mit sowas. Und das ist ein bisschen arm.
Aber ist das nicht furchtbar, also auf der einen Seite diese Qualität und diese großen Erfolge und dann diese menschliche Enttäuschung, wo man sich denkt, kann man nicht einfach nett sein?
Und
freundlich
gibt's
sein.
Und
ja, die gibt es aber offensichtlich.
Ja. Ja. Also Celine Dion zum Beispiel, kenne ich mehrere Leute, die mit ihr persönlich sehr viel zu tun hatten. Ist die netteste Person auf der Welt. Da braucht es keinen roten Teppich. Die schickt heute noch ihrer ersten Promotorin von vor 30 Jahren Karten, altmodische Karten aus dem Urlaub und so. Mhm. Also die gibt's, ja.
Ja, aber ich glaube, wenn dann die Leute so berühmt sind und so fernab der Masse sind, dass sie dann einfach alle wieder freundlich sind. Und das erzählen viele Techniker oft, die sagen, irgendein, weiß ich nicht, drittklassiger Sänger, dem nichts passt auf der Bühne, das Mikrofon ist zu laut und zu leise und da brauche ich einen Monitor. Und dann kommt der Joe Cocker und der ist der gemütlichste von allen und alles ist easy. Ne?
Ich weiß. Ich hatte so ein Erlebnis beim Robert Ponger in der Power Sound, hat der Johnny Bertel sein eigenes Projekt gemacht und Manhattan Transfer haben ein Liedchor gesungen. Mhm. Stell dir das vor, weil
großartig.
Und die haben nichts dafür verlangt, weil der Johnny ist ein Freund von Bobby McFerrin und der ist ein Freund von, also so wie das in der Jazzwelt halt ist. Ja. Die hatten ein Konzert in der Stadthalle, sind am Nachmittag gekommen, um diese Chöre einzusingen. Ich war urnervös, ja. Und ich habe jetzt einfach vor ein Fax, das war noch die Zeit von Faxen, ich habe ein Fax nach Los Angeles geschickt und which microphone they prefer und welche Dinge. Und ich war halt so, und die haben gesagt, stell ein Mikrofon in die Mitte und you are the engineer, we trust you.
Oh
ja.
Gott, wie oft, du schreibst auf ein T-Shirt, oder? Das will man doch oft hören.
Wahnsinn,
als Techniker.
Ja. No, und dann haben wir wirklich so dieses Mikrofon gehabt, die haben sich selbst gebalanced, die haben nur jeder ein Ding an das Ohrwaschel. Die rothaarige Cheryl hieß die, die war die Chefin quasi, die hat zu dem Team einen Schritt zurück, die haben 3 Takes reingesungen und sind wieder gegangen. Nachher noch ein nettes Gespräch und das war's. Und das war das Beste, was ich je aufgenommen habe. Also wenn du gut bist, hast du kein Problem mit dem Kopfhörermix oder ob das ein C12 oder ein U47 ist, dann machst du deinen Job und bist gut. Und das ist oft eine Unsicherheit, die überspielt wird.
Aber da sind wir jetzt beim Handwerk. Und das ist eigentlich das Nächste, wo ich hinaus wollte. Auch wieder zu den Superstars wie Robbie Williams, von dem wir ausgehen, ja. Du hast vorhin gesagt, und das ist heutzutage sicher richtig, dass man aus dem Kinderzimmer heraus mit dem Computer Musik produzieren kann. Kannst du verständlich erklären, wie wichtig tatsächlich das Handwerk und die Arbeit im Tonstudio ist?
Früher waren die Engineers, das waren Leute, das war eine 8-jährige Ausbildung und so in Abbey Road, die haben weiße Mäntel getragen, als Beatles aufgenommen wurden oder was. Die haben selber Partitur gelesen und das waren halt richtig ausgebildete Leute. Heute engineeren sehr viele Künstler selbst zu Hause und da nimmt man sich schon einmal sehr viel Ausdrucksmöglichkeit. Ich habe Kurse gemacht mit dem besten
Engineer. Blue Sweden
hast du einen Kurs gemacht. Nein, ich meine, das war ja bei vielen, aber das war einer meiner Heroes.
Ja, der hat alle gemacht. Also der hat Michael Jackson und
alles
Barbara
Streisand,
Duke Ellington sogar noch. Der ist ja uralt geworden, oder?
Der ist alt geworden, ja.
Und bei dem hast du einen Kurs gemacht.
Bei dem habe ich einen Kurs gemacht und da waren halt dann so eigentlich Dinge, an die man hier nicht denkt, weil es die Studios dafür gar nicht gibt. Er hat gesagt, what do you do if you want the choir? Was tust du, damit der Chor entfernt klingt, ja. Und wir haben ein Reverb mit der und der Ding und mit dem und dem Predelay und allem und der so, ja, das ist eine Möglichkeit, aber nicht die beste. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber nicht die beste. Und dann haben wir gesagt, na, was ist die beste? Record them from a distance. Nimm die aus einer Entfernung auf. Das kannst du halt in L.A., die haben halt diese Studios, die 13 Meter hoch sind, aber dennoch akustisch gut bearbeitet. In Wien könntest du das jetzt in der Synchronhalle machen, ja. Mhm. Und Das kannst du, wenn etwas schon nahe mikrofoniert ist, wirst du das nie so hinkriegen, weil du hast mehr Höhen aus der Entfernung, die kannst du wegdrehen. Du hast weniger Room aus der Nähe, die kannst du künstlich reindrehen. Aber nimm das in Stereo auf aus 3 Meter Entfernung. Dann klingen die so wie die Andrew Crouch-Chöre in Man in the Mirror. Das war alles aufgenommen in dieser Swedien-Technik. Und da muss ich auch was sagen, das, was ich da von ihm gelernt habe, eine kleine Anekdote. Ich nehme in New York auf für den Noah Stewart und ich habe den Harlem Gospel Chor gemietet. Ja? Und die stehen und ich habe das genauso aufgenommen wie der Bruce Swedien, die Andrew Crouch mit einem sogenannten Blümlein-Technik und habe meine Mikrofone mitgebracht und es hat epic geklungen, ja. Und ich bin halt total konzentriert, wenn ich Producer und Engineer in einer Person bin, da gibt's keine Welt um mich, da bin ich halt so fokussiert. Ich krieg nur mit, dass hinter mir die Tür sich bewegt, ja. Und als wir dann eine kurze Pause machen und ich drehe mich um, sitzt hinter mir der Keith Richards von den Stones. Und ich war fett, da gibt's ein Foto von uns. Und ich so, oh mein Gott. Und er war total nett. Er hat gesagt, I'm so sorry. Ich hoffe, ich habe nicht gestört. Und ich so, nein. Und er sagt, darf ich die nach Ihnen buchen? Und sage ich, geht mich nichts an, natürlich, dann kommen diese Chöre rein, stellt sich halt total nett vor, I'm Keith Richards, kann ich euch gleich nachher buchen? Dann sagen die Chöre, natürlich, nehmen wir nachher für die Stones auf. Und dann kommt ein sehr erfahrener Engineer, älter als ich damals, und sagt, Sir, may I keep your microphone set up? Und die haben das gerentet. Ich habe dann natürlich nichts verlangt, aber sie haben gesagt, sag uns, was das kostet und wir wollen den Sound so, wie du ihn jetzt eingestellt hast. Das sind dann schöne Erlebnisse, ja, wo man dann sagt,
schönes Kompliment.
Wunderbar, ja. Und wo man dann schon weiß, was man kann, weil man halt von den nicht irgendwie eine Tontechnikschule in Wien gemacht hat, sondern immer, ich habe mir das immer geleistet, oft, auch wenn ich selber engineeren wollte, dass ich mir für die ersten 3 Tage einen Grammy-Winner geleistet habe und ihm zugeschaut habe und ihm jede Frage stellen durfte. Mhm. Ja. Weil wenn du ihn zahlst jeden Tag und da habe ich wirklich mit tollen Leuten das Handwerk gelernt. Yeah. Es ist einmal wichtig, dass der Engineer weiß, was er tut und der Producer. Und als Sänger ist halt SDS, diese wunderschönen Chöre früher, Keuter und immer Keuter, hat der Peter Müller produziert und recordet und der hat einen optimalen Aufnahmeraum gehabt und der hat das so ein bisschen Manhattan Transfer-artig gemacht. Die haben miteinander in ein Mikrofon gesungen, aus einer gewissen Entfernung, aus einem Meter. Die Balance des Chords wurde gemacht, oder Schiffkowitz kommen einen Schritt näher, Steinbecker geht einen Schritt zurück und das wurde dann gedoppelt und das hat also epic geklungen und du hast geglaubt, die haben eine Intonation, die ist so perfekt wie die von den Eagles. Ja, das war einfach. Später dann.
Die Eagles, entschuldige. Ja. Du sagst immer, die Eagles sind die Boyband für die Erwachsenen.
Für die Erwachsenen. ist blöd ist, überspitzt.
Ja, aber das merkt man sich gut.
Das merkt man sich gut, ja. Ich bin ein riesen Eagles-Fan, weil talking about craft, also das Handwerk. Also wenn die miteinander in der Garderobe sich einsingen und mehrstimmig singen, ja. Da geht's.
Aber du, jetzt muss ich noch kurz dazwischen fragen. Das heißt, ja. Du sagst uns, dass der Engineer, der Tontechniker, der Wichtigste ist?
Nicht der Wichtigste, der Künstler ist der Wichtigste. Aber
gut,
nur das.
Aber gleich danach kommt der Tontechniker.
Ja, oder Produzent, für mich ist das halt eins, das ist oft nicht eins.
Ich wollte gerade sagen, das können ja 2 verschiedene Leute sein.
Das können auch, aber das Team muss sich einig sein, wo ein Sänger steht. Das ist jetzt das wäre allein eine Stunde. Du kannst eine gnadenlose Pop-Dance-Produktion machen. Ja? Da geht es nicht um Interpretation. Das muss den Teenager nicht im Herz treffen. Da geht es dann um perfekte Intonation. Das heißt, das kannst du nachbearbeiten, melodinen.
Bleib mal bei Robbie Williams, weil von dem spielen wir dann wieder was ein.
Ja, also Robbie Williams würde ich, also ich habe zum Beispiel in meinem Studio Düfte, ich habe Stroboskoplicht, mit dem ich Künstler wahnsinnig machen kann, in denen ich ihnen in die Augen blitz. Ich habe rotes Licht, grünes Licht, blaues Licht. Ich rede mit ihnen über ihr schlechtes Verhältnis mit ihrer Mutter und bringe sie zum Weinen. Ich habe viele Künstler absichtlich psychologisch zum Weinen gebracht, bevor wir die traurige Ballade aufgenommen haben. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man nicht eine sterile Atmosphäre schafft, sondern dass man wirklich darauf eingeht. Und wenn ich jetzt Robbie Williams' Let Me Entertain You aufnehme, müsste, ich würde dem jede Droge erlauben. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, dass Falco, Rock Me Amadeus, ich habe mit den Bolens gesprochen, die das produziert haben, der war so zu, das war auf 1,6 Promille und die haben den mit so Handschellen angehängt, damit er überhaupt stehen kann vor dem Mikrofon.
So
hat er das eingesungen. Weiß ich von den Herren Holländern, die es aufgenommen haben.
Das habe ich noch nie gehört, die Geschichte. Ja. Und ich kenne viele Geschichten.
Ich habe ja auch viele erlebt, aber in meiner Zeit war er super clean und wirklich toll. Ja.
Na gut, aber wenn du sagst, er war unter Drogen, der Song Feel vom Robbie Williams, da geht es ja mehr oder weniger auch darum, dass er wieder fühlen will. Wenn der jetzt nicht unter Drogen gewesen wäre, glaubst du, also es sind jetzt so viele Komponenten. Wenn der einen geilen Song aufnehmen muss und nicht unter Drogen ist, dann stimmt die ganze Qualität nicht.
Ja, es muss zusammen. Echt? Wie 100 Pro. Weil zum Beispiel, wenn der Techniker jetzt so nenne das jetzt mal deutsche Mentalität, also auf Perfektion oder was, oder auch der Produzent, wenn der sagt, in viel oder was, da gibt es einige flatte Töne oder also zu tiefe Töne oder nicht perfekt intonierte. Würde man da jetzt auf Perfektion gehen, ja, und sagen, das müssen wir noch einmal machen oder was? Es ist eine Kunst des Produzenten, dieses Gefühl zu haben, besser wird es nicht mehr. Ja? Oder den magischen Moment zu erkennen, der oft im ersten Take ist. Weil der erste Take oft eine Magie hat, die du bei der 14. Wiederholung nicht mehr kriegst.
Du hast einmal gesagt, es ist ein Arztgeheimnis, was im Studio passiert. Ja. Das finde ich so schön. Ich sage jetzt nicht, du sollst dieses Geheimnis verraten. Aber vielleicht kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist. Geht es darum, was alles möglich ist? Oder geht es darum,
was wirklich passiert? Also da Off-Records.
Nein, wir sind nicht Off-Records.
Ja, von der Plattenfirma Nutten bestellt werden, damit ein Artist mehr Geduld und mehr. Also das sind alles Dinge, die da
nur diese Dinge hast du gemeint. Ich dachte, du meinst technische Dinge.
Arztgeheimnis ist.
Arztgeheimnis heißt, der Techniker ist wie ein Therapeut.
Ist wie ein Therapeut und sieht Dinge, an denen er teilweise gar nicht beteiligt ist, und wie Drogen mitspielen und so weiter. Wo man nicht spricht drüber. Ja, was ein Vertrauensverhältnis ist.
Ja, nun, mir war es jetzt wichtig, auch das noch einmal zu erwähnen, die Wichtigkeit des Technikers, weil in meinem Podcast habe ich halt Künstlerinnen, Künstler, Schauspieler, Musiker und so weiter. Ein einziges Mal, gut, der Thomas Rabitsch ist auch ein Techniker, aber der ist halt auch Musiker. Und du bist eigentlich der erste Produzent und Techniker, der da bei mir sitzt. Okay. Ja? Und deswegen wird das an der Zeit, auch einmal zu sagen, auch für die Leute, die sich vielleicht damit nicht befassen, wie wichtig das Tonstudio und die Arbeit des Technikers ist. So, jetzt habe ich noch keine kurze Brandrede für Leute eines Schlags gehalten. Ja. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love ever after. Was an der Nummer finde ich auch so herausragend ist, ist einfach seine Höhe.
Ja, ja, oh ja.
Die er sehr wohl hat und die hat er ja auch live, oder?
Die hat er live, ja, ja. Er ist ein guter, sein Vater war ein Sinatra-Imitator, ja. Und er ist aufgewachsen mit einem Vater, der jeden Abend einen Gig gehabt hat. Und ist mit in diesen Clubs gewesen, schon sehr früh. Und der Papa war ein großes Vorbild. Und er hat sich natürlich dadurch auch musikalisch von Phrasierung und so, wenn du viel Sinatra hörst, lernst du was. Ob du es bewusst analysierst oder nicht, eine andere Art zu phrasieren, eine coole Art. Er sagt auch bis heute, ist ein ganz großes Vorbild, ja. Das hat er. Und wenn du viele Gigs gemacht hast, viele Künstler werden hineingestoßen, die haben einen Hit und dann werden sie in eine große Halle gestellt und dann wird erwartet, dass sie performen. Ich war mit dem Patrizio, hat auch der Weltchef organisiert, der Lucien, haben wir ein Abendessen mit dem Paul Anka gehabt. Ja? Und der hat gesagt, I'm so sorry for you kids, hat er zum Patrizio gesagt, weil du da jetzt hineingestoßen wirst. Und der Patrizio dreimal Sydney Opera House ausverkauft. Ja? Aber vorher halt noch nicht. Der Paul Anka hat gesagt, ich habe 1000 Konzerte vor 200 Leuten gespielt. Ja? Und ich habe mir jeden Fehler erlauben dürfen. Und ich habe von jedem Fehler gelernt. Und ich habe gelernt vor 200 Leuten, was völlig wurscht ist, der Schmäh funktioniert und der Schmäh funktioniert nicht. Und irgendwann, also die sind so organisch gewachsen. Und wenn du 1000 Live-Gigs hinter dir hast, weil, und das war der Michael Bublé, war Hochzeitssänger. Und der hat 1000 Gigs hinter sich gehabt. Zwar immer nur für 120 Hochzeitsgäste, aber der wusste, der konnte genau probieren, was funktioniert, wie klingt der Charming und so weiter. Und dann bist du ready. Und das hatte der Robbie Williams. Also der, und diese ganzen Boygroup-Auftritte, ich meine, du, der war Stadien gewöhnt, ja, und der war gewöhnt, im Mittelpunkt zu sein. Der war gewöhnt, ein Rockstar zu sein. Nur hat er sich nicht gesehen gefühlt, weil der Gary Barlow der Chef der Band ist, weil der Gary Barlow die Songs geschrieben hat und weil der Gary Barlow sich auch eingebildet hat, dass er der größere Star der beiden ist. Und wenn du das in dir spürst, dass du für Höheres geboren bist, dann kannst du in so einer Band nicht ewig bleiben. Das hat ihm halt in die Drogen gebracht überhaupt, dass er das aushält, dass er diesen weniger hübschen, weniger talentiert. Ich meine, der ist sehr talentiert, der schreibt tolle Songs, der Barlow, aber er ist halt, und er hat intoniert auch besser, ist ein großartiger Musiker, aber dem fehlt halt genau diese, wo wir gesprochen haben, diese tierische Energie, die halt einfach auf Frauen magnetisch gewirkt hat.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur ausgehenden Frage, die Persönlichkeit, ist es zu 100%, zu 90%? Oder kann man es jetzt, also ich meine,
also am Gesamterfolg?
Am Gesamterfolg gemessen jetzt, ja. Weil ich meine, er hätte auch sterben können wie die Amy Winehouse. Ja. Und er hat die Kurve gekratzt, ist clean geworden, weg von den Drogen. Ja. Er ist immer noch unterwegs. Ja.
Jetzt vor kurzem, vor drei Wochen, wieder ein riesiger Erfolg.
51, glaube ich. Ein charismatischer, super Typ, der singen kann, der eine Mordskarriere hinter sich hat und der es geschafft hat. Ja. Also ohne Management, ohne dass ihn jemand entdeckt hätte, ohne Guy Chambers, der mit ihm die ersten Jahre geschrieben hätte.
Wäre es nicht passiert? Dann wäre es wäre auf lokalem Niveau geblieben. Er wäre der Hero von Manchester gewesen oder was. Also diesen nächsten Schritt, wenn du nicht exposed wirst, wenn dich niemand sieht, du kannst der beste Typ sein, wenn dich niemand sieht außerhalb deines Bezirks, wenn du am Bezirksfest auftrittst, da wirst du nie, wird man dich nicht mal in Tirol kennen. Du brauchst dann schon die Leute, die an dich glauben, ist heute ein bisschen anders, weil es das Internet gibt. Und wenn du halt so irre drauf bist, wie der Robbie Williams war, der würde es vielleicht auch online machen, weil die Leute würden das weiterteilen. Schau dir mal den geilen Typ an oder so.
Ja, das ist aber genau der Punkt, dass man es ja im Zeitkontext sehen muss, wie die Leute bekannt und berühmt waren. Genau. Weil wenn der Paul Anka erzählt, wo er aufgetreten ist und wenn du heute erzählst, die Leute fragen zuerst, wie viele Klicks hast du in den Social Medias. Ja. Das ist so unterschiedlich. Ja. Selbst die Plattenverkäufe. Ja? Heute geht es ja nicht um Plattenverkäufe, sondern um Klicks. Wann bist du denn erfolgreich? Nach wie vielen, Spotify-Klicks? Ja. Weißt du das?
Sehr, sehr vielen. Also höher siebenstellig.
Höher siebenstellig. Na gut, und wann hast du früher eine goldene Schallplatte gekriegt? Nach 25.000
Units und heute wird das mal 100 gerechnet. Also das wären dann 2,5 Millionen, ist das Äquivalent heute. 2,5 Millionen Streams entspricht früheren 25.000.
Das ist völlig abartig.
Das ist abartig.
Und
das
weißt du, ich bin sonst nicht so, dass ich sage, die gute alte Zeit.
Ja, ich weiß,
aber
was du meinst.
Aber wenn ich mir das anhöre, denke ich mir, mein Gott, war das nicht früher alles viel besser?
Ja, die Branche, also die Musiker haben sich etwas, eine Revolution versprochen von der digitalen Revolution und sehen jetzt, so toll war es gar nicht. Natürlich ist es toll. Früher war schon einmal die Einstiegsschranke, dass du einen Plattenvertrag kriegst. Und da musstest du in ein großes Studio gehen. Da gab es kein Heimstudio. Und sein Studio hat 20.000 Schilling am Tag gekostet. Und das konntest du dir nicht selbst leisten. Und das hat dann eine Plattenfirma übernommen. Ja? Das heißt, wenn du nicht diesen A&A, diesen einen Typen in der Plattenfirma vorzeitig überzeugt hast, und das hat einer von 1.000 oder einer von 100, dann ist auch nichts gegangen. Da sagen die Leute zwar, war die gute alte Zeit, so gut war sie nicht. Sie war gut für die paar, die von den A&As genommen wurden. Und auch da muss man wissen, die Quote von den gesignten Artists war 85 von 100, haben ihr Geld nicht eingespielt. Aber die 15 anderen haben so viel Geld eingespielt, dass sich die anderen 85 leisten konnten. Und heute wird eigentlich erwartet, dass du dir alles selbst finanzierst. Du musst es irgendwie selbst produzieren. Du musst das fertige Master haben. Du musst ein Video dazu haben, um das zu promoten. Das musst du alles selbst machen. Auf Hochladen und dann warten die noch drauf, dass du 50 Millionen Views hast. Und dann kontaktieren sie dich oder du kannst sie kontaktieren. Mhm. Es ist für die Plattenfirma viel geringeres Risiko heute.
Ein Album können wir nicht unerwähnt lassen, wenn wir von Robbie Williams sprechen. Und ich kenne wirklich viele Leute, die dieses Album Swing When You're Winning fürchterlich finden, weil natürlich alle den Sinatra im Ohr haben und so.
Sensationell.
Ich finde es vor allem gut, weil, also das war, in welchem Jahr war das?
2002.
2001 ist es
oder erschienen. Oder 2001 zu Weihnachten erschienen.
Ja, genau, es ist erschienen. So. Und das war zu einer Zeit, da war er bei den jungen Leuten natürlich, also wenn heute die Leute zu ihm ins Konzert gehen, die sind alle 50, oder?
Ja, genau, ganz genau.
Ich meine, damals waren die, so. Und jetzt gab es diese Platte, wo er diese ganzen Jazz-Standards gesungen hat mit einem Big Band.
Hervorragende
Big Band. Und tolle Arrangements und neue Arrangements.
Ja.
Somit haben die Frank Sinatra kennengelernt. Und alleine dafür würde ich ihn schon abbusseln, weil das ist eine super Idee von ihm gewesen. Ja. Unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet, wie er das singt oder nicht.
Erklär mir jetzt handwerklich, was da jetzt so schlecht dran ist. Das ist ziemlich geil performt. Für mich gibt es zwei schwache Songs in diesem Konzert. Das ist das Duett mit dem Sinatra, hätte er nicht tun dürfen, When I Was 17.
Yeah, yeah.
In dem Moment, wo der Sinatra reinkommt, ist das ein paar Ohrfeigen, wo er zum kleinen Zwerg wird. Ja, also das Don't Compare Directly, das war ein Fehler. Und Mr. Bojangles ist einer dieser Songs, wie ich gesagt habe, Whitney Houston, Don't Cover, I Will Always Love You. Das rührt man nicht an. Also das ist so legendär, wie der es gemacht hat.
Aber ist es nicht dann so, dass die Leute, also ich meine, ich weiß es nicht, die jungen Leute forschen und interessieren sich vielleicht gar nicht. Ja? Aber wenn die jetzt hören vom Robbie Williams, Mr. Bojangles, okay, da gibt es ein Original, dann horchen sie sich das Original an und sagen, im besten Fall, das ist ja viel besser.
Besser, ja.
Aber dann haben sie es kennengelernt.
Aber dann haben sie es kennengelernt,
natürlich. Und dann wissen sie, wer Sammy Davis ist und horchen sich andere Songs von Sammy Davis auch an. Von dem Album möchte ich jetzt ganz gern spielen, Have You Met Miss Jones?
Ah ja.
Gute Wahl, oder?
Gute Wahl.
Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must. I lost my breath and all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. lost my breath and all at once was scared to death and all at once I own the earth and sky. Now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Miss Jones and I.
Das ist ein Song von Richard Rodgers und Lawrence Hart aus dem Jahr 1937. Ist es nicht irre, der ist fast 100 Jahre alt?
Es ist meine Lieblingsära. Also diese 30er bis 50er Jahre, die, das, was sich dann Standards genannt hat, waren ja meistens Songs aus Musical Theaters. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Also die berühren mich so, da habe ich eine alte Seele. Und die sind auch nicht tot zu kriegen. Also das hat man gesehen, wie Michael Bublé die so viele Jahre später wieder zum Leben erweckt hat.
Und das, du hast eine alte Seele und ein altes Ohr.
Und es ist einfach. Es
haben wir jetzt gehört. Ja, aber jetzt zusammenfassend, ja. Also was macht den Hit aus? Es ist ein Konglomerat.
Also das Match zwischen einem Hitsong, einem super charismatischen Künstler, der in dieses Genre passt, und der Rest ist dann Handwerk. Aber diese zwei Faktoren sind 90%.
Ja. Dann haben wir eine Antwort.
Ja.
Sehr das schön. 90%. Danke.
Aber die 10% dazwischen können es immer noch ruinieren, wenn ein Producer eine falsche Entscheidung trifft. Ein Producer hat oft ein sehr starkes Sagen. Und wenn der Künstler weiß, das war jetzt der Take und alles spürt sich richtig an und der Producer das nicht entdeckt und darauf besteht, es geht noch besser, und sich dann für den sechsten Take entscheidet, der objektiv besser ist, aber der nicht die tierische Energie des zweiten Takes hast, dann kannst du den Hit auch verpassen. Also es ist wirklich ein Konglomerat an Dingen und ein Glücksfaktor.
Also die letzte Frage, die finde ich heute besonders spannend, weil du wirklich aus einer anderen Branche kommst. Christian, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ich bin generell ein sehr positiver Mensch und ich weiß, dass man mit Musik sehr viel Energie auch verkauft. Und ich habe immer versucht, also ich hätte nie irgendwas dark und dunkle Messages oder die Welt geht unter. Sowas hätte ich nie produziert oder unterstützt. Heute sagt mir ein YouTube-Experte, du musst, was du nicht in 15 Sekunden verkaufen kannst, verkaufst du gar nicht. Es ist alles sehr schnell. Wir lassen uns auf gewisse Gefühle nicht ein. Musik kann dich wieder mit echten Gefühlen verbinden. Ja, also das glaube ich absolut. Also das wäre die allgemeinere Antwort. Bob Dylan war zeitgeistig, weil der eine politische Meinung vertreten hat, der sehr viele Leute gefolgt sind. Ja. Eine Taylor Swift haben sie vor der Präsidentenwahl gefürchtet in Amerika, ja, weil die Fans ihr folgen. Also du kannst als Künstler, hast du schon, wenn du es richtig machst und wenn du die Qualitätskriterien erfüllst, die persönlichen, dass Leute dir glauben, dass du eine Kredibilität hast, du darfst dich nicht verarschen, du darfst nicht deine Meinung ständig ändern. Wenn du eine Linie hast, hast du eine unglaubliche Macht, mehr Macht als die meisten Politiker. Musik und Kunst ist wichtiger denn je, und ich war da sehr, sehr böse auf unsere allerletzte Regierung in der Covid-Zeit, als Kunst als nicht systemrelevant gesehen wurde, weil ich glaube, gerade in Krisenzeiten ist sie extrem systemrelevant, um den Spirit der Bevölkerung hochzuhalten. Ja. Da hat man was nicht verstanden, menschlich, wenn man Kunst als nicht systemrelevant sieht.